Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Zu Zeiten von Matthias Claudius im 18. Jahrhundert war das Reisen allerdings noch deutlich beschwerlicher, teurer, aber auch gefährlicher als heutzutage. So verwundert es kaum, dass viele junge Menschen heute schon während oder kurz nach ihrer Schulzeit weite Teile der Welt bereisen, nicht zuletzt um dabei auch sich selbst neu zu entdecken. Einer dieser jungen Menschen ist Benno Schmidt, mittlerweile Geschäftsführer von Galapa-Tours. Das ist ein Reiseanbieter, der Kreuzfahrten auf den Galapagos-Inseln organisiert. Das Besondere dabei? Benno Schmidt stammt aus dem schönen Bayern und hatte selbst nach dem Abitur noch so gar keine Ahnung, wohin sein Weg führen sollte. Bis er irgendwann auf Reisen durch Südamerika herausfand, dass für ihn besagter Weg vielleicht auch einfach schon selbst das Ziel ist. Am Mikrofon ist Thomas Darscheid. Benno, schön, dass wir uns heute Abend mal treffen können zum Gespräch. Wir haben uns ja seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Haben wir gerade auch festgestellt im Vorgespräch. Jetzt würde mich mal schwer interessieren, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen, zu dem Thema Reisen und dem Thema...
Da muss ich schon fast lange ausholen. Ich bin, wie du es recht gesagt hast, ja zuerst in Regensburg auf der Schule gewesen, mit dir gemeinsam, beziehungsweise einen Jahrgang unter dir. Danach bin ich zurück nach Eichstätt, habe dort dann das Abi gemacht. Und für mich war nach dem Abi überhaupt nicht klar, was ich eigentlich machen will. Für mich war auch schon während der Schulzeit nicht so wirklich klar, was ich machen will. Aber nach dem Abi stand ich dann da und habe ein mittelschlechtes Abi mit 3,1 gemacht und wusste nicht so wirklich, will ich jetzt eigentlich studieren oder will ich nicht studieren, und habe mich dann ausmustern lassen, muss ich der Fairheit schon fast sagen. Ich war, glaube ich, der letzte oder vorletzte Jahrgang, wo man überhaupt noch die Musterungsbescheinigung bekommen hat. Und dann so.
War bei mir tatsächlich auch so.
Ja. Und dann musste ich auf jeden Fall nicht zum Bund und habe ein Jahr gewonnen, wollte aber auf jeden Fall nicht sofort das Studieren anfangen, weil ich nicht wusste, was ich tue oder was ich tun will. Und bin dann kurz entschlossen nach Italien gegangen. Ich habe eine Ex-Freundin von mir damals wiedergesehen und die kam auf mich zu, total braun gebrannt, und meinte so, hey, und ich habe das letzte Jahr ich glaube, bei der war es die Malediven oder so, als Au-pair verbracht. Und ich dachte mir, wow, okay, jetzt so nach dem Abi ein Jahr irgendwo hin, Sonne, vielleicht eine neue Sprache lernen und so. Und das erschien mir total, total attraktiv. Und ich konnte immer schon gut mit Kindern. Und habe mich dann einfach kurzum, noch am selben Abend, nachdem ich die wieder getroffen hatte, registriert auf einem Portal für Au-pairs. Und es stellt sich raus, dass männliche Au-pairs eine absolute Mangelware sind. Klar, auch wer hat jemals von einem männlichen
Au-pair gehört? Deshalb bevorzugt werden tatsächlich.
Und deshalb bevorzugt werden. Und ich hatte am nächsten Morgen oder vielleicht eine Woche danach, hatte ich mein ganzes Postfach voll mit Bewerbungen von Familien, die sich bei mir beworben haben.
Ach was, okay.
Ob ich nicht bei denen Au-pair machen. Und ich habe mir im Endeffekt die Stelle erst echt aussuchen können. Ich weiß noch, ich hatte ein Angebot aus San Francisco. Total geil, hätte ich ein eigenes Auto auch gekriegt. Und dann hatte ich eins aus irgendwo in Österreich oder so. Die hätten mir einen Flugschein gezahlt, da hätte ich dann Segel fliegen können. Und so, total. Die haben halt wirklich versucht, so mich zu gewinnen.
Goodies zu schaffen,
ja,
damit du zu ihnen kommst.
Du, es gibt viele Familien mit zwei kleinen Jungs oder drei Jungs oder so. Die wollen natürlich lieber einen Jungen als Au-pair, der dann mit denen Playstation zockt und Fußball spielt. Und im Endeffekt habe ich mich für eine Familie in Rom entschieden, die mir auch ein Auto nebenbei zur Verfügung gestellt haben, zwei saucoole Kids hatten, und ich wollte gerne nach Italien. Und dann, ja, habe ich ein Jahr lang in Italien das wirklich schönste Leben gehabt. Zwei super, super, super coole Jungs, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin, dort betreut, und hatte kaum was zu tun und habe nebenbei Italienisch gelernt. Und
du bist ja, völlig ohne Sprachkenntnisse?
Ich bin völlig ohne Sprachkenntnisse drunter und habe aber dank Lateinkenntnisse bei den Domspatzen.
Ah, okay.
Und ja, ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen dank meiner extrovertierten Art bin ich recht schnell so. Ich habe erst eine Sprachschule gemacht, aber dann habe ich halt irgendwie Leute kennengelernt und bin mit denen feiern gegangen, und so habe ich dann Italienisch gelernt.
Du würdest tatsächlich sagen, dass dir Latein in irgendeiner Form so ein bisschen den Weg, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es interessiert mich jetzt wirklich.
Ich glaube schon. Also zumindest glaube ich, ist Latein gut gewesen, weil es einem so ein generelles Sprachverständnis gibt. Was ist ein Nominativ, was ist ein Konjunktiv, was ist ein Konditional? So ein bisschen, glaube ich, hat das schon geholfen. Ich hatte dann ja auch noch Französisch und kein Altgriechisch, Gott sei Dank.
Puh, dafür habe ich mich
Ach Gott. Ja. Nee, da war ich ganz happy, auch wenn ich im Französisch nie gut war. Aber ich glaube, Französisch und Latein hat da schon eine ganz gute Grundlage gebildet. Und das Italienisch ist mir dann sehr, sehr schnell, ist zugegebenermaßen aber auch keine schwierige Sprache, Italienisch.
Ja, würdest du sagen?
Und ja, ist überhaupt
nicht schwierig. Gelesen, du sprichst mehrere Sprachen, also auch eben, hast du ja schon anklingen lassen, Französisch, Spanisch sowieso.
Genau.
Würdest du sagen, Italienisch schneidet im Vergleich, im Schwierigkeitsgrad eher...
Sehr, also, ich weiß nicht, ob man das so über Sprachen so pauschalisieren kann, aber Italienisch ist sehr einfach, Spanisch ist ebenfalls sehr einfach, Französisch zum Beispiel ist ziemlich schwierig.
Ja,
und Portugiesisch liegt so zwischendrin, das spreche ich ein kleines bisschen auch.
Ja. Mhm. Und Italien hat dich ja offenbar so sehr geprägt, dass du dich dann auch in Regensburg für ein weiterführendes italienisches Studium oder...
Ja, genau so ist es. Ich hab dann auf jeden Fall dieses ein Jahr in Italien gemacht und mich in die italienische Lebensfreude, die Frauen nicht zuletzt, das gute Essen und so, diese deutsche Vita total verliebt und kam dann zurück nach Eichstätt zu meinen Eltern und wusste nach wie vor nicht, was ich machen will nach diesem einen Jahr in Italien natürlich. Und dann gab es diesen einen Studiengang in Regensburg, der hieß Deutsch-Italienische Studien. Und das hat mich deswegen so gepackt, weil das ein internationaler Studiengang war, also wo ich zum einen in Trieste in Italien studieren konnte und dort noch eine Dolmetscher- und Übersetzerausbildung quasi mitgekriegt habe im Studiengang. Das war ein Bachelor, das war natürlich total geil. Und in Regensburg studieren, was mich sowieso fasziniert hat, Regensburg liebe ich, tolle Stadt.
Ja.
Aber zusätzlich dazu war das auch noch ein interdisziplinärer Studiengang. Soll also heißen, ich musste mich nicht so wirklich festlegen. Ich habe da Politik, Sprachwissenschaften, Economics und lauter so verschiedenes Zeug mit drin gehabt und konnte mir somit dann quasi für den Master nachher noch die Tür offen halten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Und das hat super gepasst. Ich habe im Endeffekt für mich selber so ein bisschen beschlossen, entweder ich mache diesen Studiengang oder gar keinen. Und habe dann mich einfach beworben und im Nachhinein, ich bin dann genommen worden, wohl weil ich einen guten Eindruck im Gespräch und im Interview mit denen gemacht habe. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass irgendwie von 300 Leuten, die sich beworben haben, nur 7 genommen wurden. Das war total krass. Wir waren in so einem Studiengang mit 7 Leuten auf einmal. Und ich habe nach wie vor nicht so wirklich eine Vorstellung, warum gerade ich genommen wurde, weil mein Abi war beschissen. Und naja gut, aber beweist einmal mehr, Abi vollkommen
ist egal. Ist nicht alles. Nee, aber hochinteressant, dass es so interdisziplinär ist. Dazu dann das Reisebusiness zu deinem Lebensunterhalt zu machen. Da ist ja noch ein gewisser Schritt hin von Italienisch und deutsch-italienische Studien in Regensburg hin nach Südamerika, wo du dann letzten Endes gelandet bist.
Ja.
Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
Ein Schlüsselerlebnis, glaube ich, gab es nicht, aber mit den Domspatzen bin ich ja auch ein gutes Stückchen rumgekommen. Da waren wir in Japan und immer wieder auf internationalen Tourneen und so. Insofern hat das da vielleicht auch was mit zu tun. Aber ich war bei der Japan-Tournee
dabei. Oh Mann, ja, die war ein Jahr nach mir. Ich war in Schottland, toll.
Auch nicht so schlecht, aber Japan war natürlich schon, war echt ein Erlebnis. Und ich weiß nicht mehr allzu viel, muss ich sagen, von meiner Kindheit ganz generell. aber Japan ist mir echt in lebhafter Erinnerung. Und so diese Automaten in der japanischen, in der Tokioter U-Bahn, wo man gebrauchte Unterwäsche kaufen konnte.
Ich habe davon gehört.
Alter! So, das sind natürlich Dinge, die brennen sich einem. Aber bevor ich jetzt hier zu den japanischen Unterhosen komme, dieses Auslandsstudium, beziehungsweise zunächst das Au-pair und dann das Auslandsstudium in Triest, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man mal hier 2 Monate oder auch einen Monat eine Konzerttour macht oder 2-3 Monate irgendwo woanders studiert, weil die Erfahrung, ein Jahr lang woanders zu leben und sich selber eine Sprache anzueignen und so, ist natürlich ein ganz anderes Ding. Und das war für mich wirklich einschneidend zu merken. Ich kann ins kalte Wasser springen und nach Italien gehen und einfach was arbeiten und nebenbei die Sprache lernen. Das hat bei mir so einen Schalter umgelegt.
Auch einfach, weil du wahrscheinlich die Menschen in ihrem Alltag ja ganz anders erlebst, wenn du in so einer Familie bist oder...
Ach so, habe ich vergessen zu sagen, die Familie war eine deutsche Familie tatsächlich. Ah. Die wollten mich gerne, weil die wollten, dass ich mit den Kindern Deutsch spreche. Ich habe in der Familie zumindest nur Deutsch gesprochen.
Aha.
Habe aber halt, weil ich 23 von 24 Stunden quasi Freizeit hatte und mir nur per Pedes Rom erkundet habe und mit Italienern die ganze Zeit Schnaps und Kaffee getrunken habe, habe ich halt auf die Art und Weise dann Italienisch gelernt.
Was trinkt man da? Sambuca?
Viel Bier und viel Wein. Und ab und zu mal einen Kaffee Coretto, das finde ich total schön. Kaffee Coretto ist der korrigierte Kaffee, das ist Espresso mit Grappa drin. Geil, oder?
Alles wird besser durch Schnaps.
Total. Ich habe gemerkt, ich kann eine Sprache lernen, indem ich mich einfach ins kalte Wasser schmeiße. Und dann wurde ich bei diesem Studiengang da genommen und habe danach noch ein Jahr in Triest gemacht, dort Übersetzung und Dolmetschen studiert. beziehungsweise an dieser Dolmetscherschule noch diese Ausbildung mitgekriegt und das Studium nebenbei fertig gemacht und dann stand ich halt da und wusste wieder nicht, was ich tue. So. Also wieder back to zero.
Spricht nicht gerade für G8.
Nee, und spricht auch ehrlich gesagt nicht sonderlich für dieses Studium, das wir dann gemacht haben, weil das war so generell und so generalistisch, dass alles aber halt auch irgendwie gleichzeitig
gar nicht mehr handelt. Es geht dann doch wieder in irgendeiner Form so ein bisschen die...
Ja.
Spezialisierung ja. vielleicht. Dann ging es nach Spanien,
ja.
nach Valencia.
ja.
Wie bist du dir dann darüber klar geworden, dass du dahin musst?
Und, gar nicht.
Ich meine, du hast ja gerade gemeint,
dass nee, ich bin mir überhaupt nicht klar geworden. Ich saß nach dem Studium da und wusste wieder nicht, was ich tun sollte und habe dann auch ewig die Entscheidung vor mir hergeschoben, wie das halt so ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll ja. und planlos ist. Und irgendwann weiß ich noch, haben noch keine Ahnung, vielleicht 3 Wochen gefehlt bis zur Einschreibe-Deadline für die ganzen Studiengänge. Und dann habe ich mich erst wirklich so hingesetzt und mit Hochdruck, so wie es halt so oft ist, und nur unter Hochdruck funktioniert, habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt sprichst du ziemlich gut Französisch und quasi perfekt habe ich damals Italienisch gesprochen, glaube ich, kann ich schon von mir behaupten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also dann studier doch einfach in Spanien, hat bis jetzt ja auch geklappt. Du kannst zwar kein Wort, aber schreib dich einfach für einen Studiengang in Spanien ein und das, die Sprache wirst du schon irgendwie nebenbei lernen und die ersten 2 Monate, während dir die Sprache reinzwiebelst, ja, wirst du halt mit dich mit Italienisch und Spanisch ist irgendwie alles ähnlich, wird schon klappen.
Der Freisprecher auf PH 88.4 über Uni FM. Wir sprechen mit Benno Schmidt, der nach seinem Abitur ein Jahr als Au-pair in Rom verbracht hat, auch um mehr darüber herauszufinden, wo er im Leben gerne hin möchte. Sein nächster Schritt auf dieser Suche sollte ein Studium in Spanien sein.
In Spanien bin ich dann runtergeflogen und vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, ich habe dann so ein paar Studiengänge gefunden und derjenige, der mir dann im Endeffekt am interessantesten erschien, war ein Kulturmanagement-Studiengang in Valencia. Und Valencia wurde damals so als die kleine Schwester von Barcelona beworben, die weniger teuer, aber genauso attraktiv ist, was sie, Klammer auf, im Übrigen auch wirklich ist, Klammer zu. Und dann habe ich mich da eingeschrieben und wurde genommen, obwohl ich kein Spanisch, ich habe in meine Bewerbung noch reingeschrieben, Leute, keine Panik, ja, ich kann kein Spanisch, aber das wird schon und ich spreche schon plötzlich. Und ich bin ja, runtergeflogen und hatte noch nicht meine Wohnung. Ich wusste nur, dass ein Kumpel, den ich in Trieste damals kennengelernt habe, auch in Valencia ist. Und dann bin ich quasi, ja, innerhalb von 10 Tagen habe ich ja die Entscheidung gefällt, bin ich mit einem Koffer einfach mal runtergeflogen und habe mich bei dem einquartiert und dort auf Spanisch das Studieren angefangen. Und die Erfahrung, jetzt auf einmal Vollzeit zu arbeiten, also so ein Studium ist ja schon, vor allem noch dazu in einer unbekannten Sprache, Vollzeit zu arbeiten auf einer unbekannten Sprache und nebenbei noch die Sprache lernen zu müssen, das ist wirklich harte Arbeit. Und da habe ich dann ein Jahr lang studiert und ich glaube, so nach 4 Monaten war ich so weit, dass ich mit Spanisch kaum noch Probleme hatte. Aber die ersten 4 Monate waren echt Vormittagsstudium, nachmittags versuchen die Arbeiten irgendwie hinzukriegen und dann ab 5 Uhr nachmittags saß ich mit dem Bleistift und mit dem Zettel da und habe dann noch bis spät in die Nacht studiert, um mir das Spanisch eben reinzuknallen. Mhm. Ich habe festgestellt, als ich unten ankam, dass der Studiengang nicht nur auf Spanisch ist, sondern auch noch auf Valencia. Das ist der katalanische Dialekt, der in Valencia gesprochen wird. Und ich hatte eine Hälfte der Vorlesungen in Valencianisch und die andere Hälfte auf Spanisch. Also habe ich quasi Valencianisch auch noch so halb mit dazu gelernt.
Da beherrschst du jetzt auch noch Grundlagen.
Ich verstehe es, aber sprechen kann ich da überhaupt nichts. Aber das ist zum Glück ziemlich nah an Französisch und Italienisch dran insofern.
Gut, dann konntest du also Spanisch mal eben im Vorbeigehen sozusagen. Nee, eben nicht im Vorbeigehen,
nee, sondern alles
mit,
andere,
mit wirklich großen, viel Arbeit, großen Mühen. Jetzt leitest du ein Reisebüro, was Reisen auf die Galapagos-Inseln, die sind ein Teil von Ecuador, anbietet. Mhm. Da ist ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch noch eine Kleinigkeit passiert.
Ja, so ein bisschen was, wa? Ich bin während des Studiums in Spanien ja, so schon in den ersten Kontakt mit Südamerikanern gekommen. Das lässt sich natürlich kaum vermeiden. An der Uni in Valencia, die haben einen recht starken Austausch mit Kuba und mit Kolumbien gehabt und so. Und abgesehen von ein paar süßen Kolumbianerinnen, mit denen ich da in Kontakt gekommen bin, war eine von, beziehungsweise einer meiner Professoren in Linguistik. Ich habe schon erwähnt, so Kulturmanagement studiert. Mhm. Das ist so für mich, also wenn ich irgendwie was an meine Kinder mal weitergebe, dann würde ich zu denen sagen, komm, scheißegal, was ihr studiert, so ungefähr. Außer ihr wisst schon wirklich, was ihr machen wollt, dann, keine Ahnung, dann studiere auch Ingenieur, wenn du Ingenieur werden bist. Aber wenn du nicht so wirklich weißt, was du tust, scheißegal, Hauptsache du umgibst dich mit coolen Leuten.
Mach irgendwie was.
Hauptsache du kommst irgendwie rum. Ja. Ich habe Kulturmanagement studiert, habe danach nie wieder im Kulturmanagement gearbeitet. Aber die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, waren inspirierend, weil, und da komme ich jetzt zu Südamerika, der eine von meinen Profs, zu dem meinte ich dann, hey, hör zu, bei mir läuft es gut mit dem Studium, ich würde gerne, wo ich jetzt Spanisch kann, und ich habe das zweite Jahr quasi frei, in Anführungszeichen, mal bloß die Masterarbeit, bloß, würde ich gern nach Südamerika oder nach Zentralamerika und so ein bisschen das erkunden, von dem ich schon seit Kindheit träume, und das sind weiße Strände und Palmen und blaues Wasser und keine Ahnung, ich will jetzt so ein bisschen die Welt sehen. Genau, für mich war immer schon das Ziel Karibik, überhaupt nicht Südamerika, sondern für mich war das Ziel Strand, Palmen, Cocktails, Bikinis. So, und dann meinte der zu mir, du, gut, dass du gerade fragst, eine ehemalige Studentin von mir ist ja gerade zu Besuch in Valencia, die arbeitet, die ist Kubanerin, die arbeitet dort am Kultusministerium, und red doch mal mit der, vielleicht kann die dir da irgendwas verschaffen. Und gesagt, getan, habe ich die gleich noch am selben Abend angeschrieben, und die war super cool, wir haben uns am nächsten Tag getroffen, und ich hatte dann ein Praktikum am Kultusministerium in Havanna. Also es war nicht das eigentliche Kultusministerium, sondern es war L'Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello heißt es. Das ist ein Institut, das evaluiert die Arbeit des Kultusministeriums und ist somit eine, in Anführungszeichen, unabhängige Institution, okay, die Kontrollbehörde, ja, genau, so eine Art Kontrollbehörde, die sagen, okay, das Ministerium arbeitet gut, schlecht und so weiter. Aber weil das Ganze natürlich
auf Kuba ist,
ist diese Kontrollbehörde total für die Katze, und die sagt natürlich nur Daumen hoch, ihr macht einen super Job.
Voll gut, Leute.
Und ich kam dort an in Kuba dann auf jeden Fall nach diesem einen Jahr in Valencia. Habe mich im Übrigen in einer saucoolen WG, auch wieder durch viel Glück und Zufälle und so, aber ich bin in so eine WG gekommen mit einem super sympathischen lesbischen Pärchen. Die eine war Gitarristin und die andere war Poetin, und bin dann somit total eingetaucht in dieses Künstler-Bohem in Havanna. Alleine darüber könnte man schon fast ein Buch schreiben, das war total cool. Und komme dann auf jeden Fall dort in dieses Instituto de Investigación Cultural, und die sagen zu mir so, willkommen Benno, erwartet ihr mal bitte nicht allzu viel. Internet ist hier unten im Computerraum. Da gab es eine Leitung mit einem 65K-Modem. Das hat sich auf 4 oder 5 Computer aufgesplittet. So, und das war jetzt, wir sprechen vom Jahr 2012.
Wollte ich gerade fragen.
12 vielleicht. Ich sage jetzt mal so eine Hausnummer. Also okay. Vielleicht 2011 oder 2012. Ja. Naja. Und da also ein 56K-Modem, aber wirklich. Und du erinnerst dich so an dieses, wie die sich eingewählt haben. Meine Mutter
hat mir eine Seite aufgerufen, bist einen Kaffee trinken gegangen, hattest zwei Zeilen mehr, bist noch einen Kaffee trinken gegangen, hast Krieg und Frieden gelesen.
Genau, Tolstoi nebenbei. Und meine Mutter hat mir einmal eine E-Mail mit einem Foto geschickt vom Garten irgendwie, keine Ahnung. Jetzt hat mein ganzes E-Mail-Postfach lahmgelegt, weil ich das Foto nicht schon sehen lernen konnte. So, kurzum.
Mama, keine Fotos mehr, danke.
Ganz genau. Ich hab den Browser so einstellen müssen, dass beim Surfen keine Bilder runtergeladen werden, weil es wäre überhaupt nichts gegangen. Und long story short, ich konnte dort überhaupt nicht arbeiten. Die Bibliothek bestand aus Büchern aus den 70er und 80er Jahren. Alle schon mega verstaubt. Natürlich auch alles nur total kommunistische, sozialistische Literatur, die sich in keinster Weise kritisch mit dem ganzen System auseinandersetzt.
Jetzt meine nächste kurze, wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf.
Ja, klar.
Du sprichst ja davon, dass es 2012 war. Das war ja eine Zeit, ich bin jetzt ein bisschen am Zweifeln.
Ja.
Die Beziehungen zu den USA haben sich ja erst ein bisschen später verbessert, so 14, 15.
Genau.
Das, glaube ich. Das heißt, das war noch zu einer Zeit, wo Kuba dem Westen gegenüber also noch ziemlich verschlossen war grundsätzlich.
Ja, ach, keine Ahnung. Weißt du, es heißt immer, boah, jetzt ist es schon viel zu spät und jetzt brauchst du Kuba gar nicht mehr. Natürlich, damals, als ich nach Kuba gegangen bin, haben sie zu mir gesagt, alle, ja, also das Kuba, wie es eigentlich mal war, ist schon längst vorbei. Jetzt kommst du hin und das ist alles schon total westlich.
Westernized.
Natürlich. Und dasselbe heißt jetzt auch so, oh, jetzt Kuba brauchst du gar nicht mehr anschauen, ist schon alles zu spät, wärst du nur vor 20 Jahren. So sagen die Leute immer. Ich bin damals dort hier. Ganz natürlich, genau. Ich bin hingekommen, da war gerade Fidel Castro gestorben. Und ja. Raúl hatte quasi so von ihm das Zepter übernommen und hat das Land schon so ein kleines bisschen geöffnet, ja, aber das war vielleicht erst 2 Monate her.
Mich wundert vor allem auch, dass sie da so ganz selbstverständlich so einen westlichen Studenten irgendwie, zack, war das Usus, dass da einfach
nee, überhaupt nicht.
Es Studierende ist, aus irgendwelchen westlichen Universitäten eingeladen also, wurden
das, und
in der Kontrollbehörde im Endeffekt, also schon auch.
Naja, ich kam da mit Empfehlungen. Ich kam dann mit einer guten Empfehlung der Uni Valencia rüber und ich glaube, die da gearbeitet hat, hat das halt einfach so eingerichtet, dass ich das machen konnte. Viel ungewöhnlicher war, wie ich mich dort einquartiert habe. Nämlich, ich weiß nicht genau, wie es jetzt heutzutage noch ist, aber damals musste man, wenn man nach Kuba kam, entweder sich in einem Hotel einquartieren, die sündhaft teuer sind im Übrigen, oder du musstest in eine Casa Particular gehen. Das sind im Endeffekt sowas wie Airbnb-Häuser, die von Einheimischen bereitgestellt werden und wo sich Familien so eine Art Bed and Breakfast einquartieren können, aber die zahlen saftige Abgabegebühren an den kubanischen Staat und insofern sind diese Dinge auch mega teuer. Und das wäre damals 35 Euro gewesen und ich hatte als Student zur Verfügung im Monat, lass es 500 Euro sein oder so. Ja, oder vielleicht 600 Euro oder so. Also ich war in Valencia in der billigsten Wohnung, die ich überhaupt in der ganzen Stadt habe finden können. Und ich hatte ein Zimmer, das war ein Drittel so groß wie dieser kleine Meetingraum, in dem wir uns gerade befinden. Also der damit du eine Vorstellung hast.
Die 12 Quadratmeter hat vielleicht
14. Absolut spartanisch. Ja. So, und in Kuba habe ich halt kein Geld für so einen Scheiß gehabt und habe mich dann über Couchsurfing mit Leuten in Verbindung gesetzt, die mich dann quasi umsonst aufgenommen haben. Aber da gab es keine Dusche mehr. Ich habe so mit einem Eimer geduscht. Und Klopapier gibt es da sowieso nicht. Dann wischst du dir den Hintern mit Zeitung ab. Also so, das ist so ungefähr das Niveau, von dem wir sprechen. Und halt total so mit den Leuten.
Und du bist bei dem lesbischen Künstlerpärchen
gelandet. Und ich bin bei dem lesbischen Künstlerpärchen gelandet. Und in dieser Institution, wie gesagt, wahrscheinlich auch nur, weil die das halt so, they made it happen. Ja.
Auf seiner Suche nicht nur nach einem Studienabschluss, sondern auch nach sich selbst ist unser heutiger Gesprächspartner Benno Schmidt, heute Geschäftsführer eines Reiseunternehmens, mittlerweile auf Kuba angelangt. Dort stellen sich ihm ganz neue Herausforderungen.
Internet war scheiße, Bibliothek war scheiße, meine Idee. Ich wollte so eine Skandalarbeit schreiben wie die scheinheilige Selbstevaluierung des kubanischen Kultusministeriums und wie betrügen sie sich. Weißt du, halt irgendwie sowas, wo ich so ein bisschen auf die Kacke hauen konnte. Aber ich konnte natürlich so ein bisschen. Aber ich konnte natürlich überhaupt nichts schreiben, weil ich keine Möglichkeit hatte, irgendwas zu recherchieren. Und dann bin ich zu meiner Betreuerin hin und habe gesagt, hey, gute Dame, wie sieht's aus? Und sie meinte so, ich weiß, schreib dir mal selber dein Zeugnis, ich unterschreibe dir das und dann hast du dein Praktikum rum und dann do whatever the fuck you want, you know. Und ich hatte 3 Monate oder so auf Kuba einfach dann zur freien Verfügung. Dann habe ich mich entschlossen, einfach mit dem Rucksack, ich war mit dem Rucksack die ganze Zeit schon unterwegs und hatte auch ein Zelt eingepackt und bin dann durch Kuba gereist, beziehungsweise wollte durch Kuba reisen und gehe dann an die Bushaltestelle, um den ersten Bus zu nehmen und stell fest, dass in Kuba gibt es ja 2 Währungen und stell fest, dass es die einen Busse, die in Cook, also in der an den US-Dollar gekoppelten Ausländerwährung, gibt, die sind mega teuer alle. Da kostet so eine Busfahrt auf einmal, keine Ahnung, 20 Euro, kann ich mir nicht leisten. Wow. Mhm. Und dann gibt es aber denselben Bus, der fährt genau dieselbe Strecke, braucht vielleicht 20 Minuten länger, aber der kostet 20 Pesos Cubanos. Also das also Äquivalent nichts dazu in der lokalen Währung, die ein 1/18 des Cooks wert ist.
Muss man vielleicht ganz kurz erläutern für die Hörer, auf Kuba gibt es 2 Währungen, die eine eben für gewissermaßen Nicht-Inländer und die andere für Inländer. Und
genau. Das ist allein auch schon wieder ein interessantes Thema. Du kannst gewisse Produkte nur in der einen Währung kaufen, in der teuren Ausländerwährung. Wie gesagt, 18 mal so teuer wie die Inländerwährung.
Was ist das dann zum Beispiel?
Also Zahnpasta.
Klopapier gibt es nicht mit inländischer Währung gewissermaßen.
Vielleicht ist es inzwischen so, dass es das gibt. Oder, aber als ich damals dort gewohnt habe, gab es keine Zahnpasta, kein Klopapier, keine Tampons, so ganz basic stuff konntest du damals quasi als Kubaner dir überhaupt nicht leisten.
Es war
du
hättest das mit Vorbehalten
genau. Oder halt eben, ja. Du kannst natürlich als wohlhabender Kubaner, sagen wir mal, du findest irgendwo einen Geldkoffer, dann kannst du dir natürlich auch alles leisten, weil du kannst es einfach in die Ausländerwährung eintauschen. Da gibt es auch keine Restriktionen oder so. Und dann kannst du dir auch eine Blender-Med-Zahnpasta, die natürlich mega teuer sind, weil alles importiert ist, die kostet dann mal gerne 4-5 Dollar oder so, dann kannst du dir die schon auch kaufen. Die kostet dich halt dann, lass es 4 Dollar sein, mal 18, so, kannst du ja ausrechnen. Das ist das Monatsgehalt. Ich übertreibe jetzt, aber es läuft im Endeffekt darauf raus, dass du mit der lokalen Währung nur ziemlich miese Ware kaufen kannst. Das ist normalerweise nicht mal ein richtiges Fleisch, sondern nur Innereien. Das richtige Fleisch bezahlst du dann auch in der anderen Währung. Und gut, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste.
Kuba 2012 fand ich jetzt.
Ja, Kuba 2012, aber dann läuft es im Endeffekt darauf raus, dass du wenn du auch reisen willst, wieder vor diesem binären System stehst und es gibt entweder die sehr schlechten, qualmenden, alten Stinkerbusse aus der UdSSR, die kannst du mit den, genau, die kannst du mit den günstigen Dingern bezahlen, oder es gibt die schicken, teuren, airconditioned Mercedes-Benz-Busse für die Touristen, die kosten das 18-fache davon, wenn nicht sogar mehr, und sind halt durch den Preis den Ausländern vorbehalten.
Ja. Was hast du gemacht in der Situation?
Ich stand total perplex an der Busstation und war schon kurz davor zu sagen, okay, wohl doch keine Rucksackreise durch Kuba, weil kann ich mir einfach nicht leisten. Wie gesagt, mit 600 Euro im Monat machst du da keine großen Sprünge. Und dann, vielleicht verkläre ich das jetzt ein bisschen in meiner Erinnerung, aber irgendwie kam dann jemand auf mich zu und meinte auf jeden Fall so, hey, my friend, do you want to travel? Und ich so, ja, también hablo español, erzähl doch mal ein bisschen. Und dann meint er so zu mir, ja, komm mal mit, ich mache dir einfach einen Ausweis. Und mit diesem Ausweis, der dann besagt, dass du, Benno Schmidt, eigentlich in Wirklichkeit Argentinier bist. Ich habe damals noch so Spanisch mit einem italienischen Akzent gesprochen, du verstehst, und das entspricht ziemlich genau dem Argentinischen. Krass, ja. Du bist jetzt einfach ein eingeschriebener Student, heißt Benno Schmidt, bist Argentinier und bist an der Medizinfakultät hier eingeschrieben und reist durchs Land, und als Lateinamerikaner qualifizierst du dich dann für diese billigeren Busse. Das darfst du nämlich als Ausländer normalerweise nicht. Und dann bin ich innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten oder so, hatte ich einen gefälschten Ausweis. Ich bin ums Eck gegangen, habe dort ein Foto noch bei einem Kumpel von diesem Dealer da machen lassen. Die haben dann ein Foto gemacht, gleich auch ausgedruckt und dann total schlecht laminiert. Ich habe den nach wie vor bei mir zu Hause am Kühlschrank hängen, diesen Fake-Ausweis. Und auf einmal war ich argentinischer Student, Medizinstudent, eingeschrieben für Chirurgie. Ich konnte nicht mal das Wort Chirurgie auf Spanisch richtig aussprechen, weil ich nicht wusste, wie das geht. Und habe mich auf einmal qualifiziert für die günstigen Busse und bin dann für einen Apfel und ein Ei durch ganz Kuba gereist. Und ich glaube, ein Apfel und ein Ei kann man echt wörtlich nehmen, weil das, was hier ein Apfel und ein Ei kosten würde, sind vielleicht 2 Euro. Damit bin ich wirklich bis ans andere Ende von Kuba gefahren, nach Santiago. Unglaublich. Wenn du auf Kuba einen Ausweis hast, der besagt, dass du ein Student aus Argentinien bist und dass du dir quasi alles in der lokalen Währung auch kaufen kannst, und wenn du keine großen Ansprüche hast, dann kommst du auch damit 600 Euro gut über die
Runden. Ja. Na gut, für einen Einheimischen sind 600 Euro wahrscheinlich wiederum ein sehr, sehr gutes Gehalt.
Ne? Natürlich. Selbst ein Chefchirurg verdient in Kuba wahrscheinlich keine 600 Euro. Aber natürlich kommst du dann aus einem westlichen Umfeld und willst dann nicht auf Zahnpasta verzichten und willst nicht auf Klopapier verzichten und nicht auf ein Bier, ein gekühltes, das gut schmeckt irgendwo mal, oder ein schönes Steak oder keine Ahnung, solche Sachen. Wenn du dir leistest, dann wären auch 600 Euro knapp. Und beziehungsweise wurden auch damals 600 Euro knapp.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen, hast du politisch auch was mitbekommen in Kuba? Also ich meine, man bekommt ja hier relativ wenig mit, wie auch so in der Bevölkerung das ganze politische System wahrgenommen wird. Also ich war, um das kurz anklingen zu lassen, in Myanmar, die fühlen sich nach wie vor strengst überwacht, ja, und wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Wie ist das auf Kuba? Kann man da solche Gespräche führen? Gibt's da, wie ist da das Bild in der Bevölkerung gewesen, muss man ja sagen?
Genau, ich wollte auch gerade sagen, ich kann jetzt natürlich immer nur für Kuba im Jahr, ich glaube es war 2012 oder so, sprechen. Also es gibt zweierlei Kuba. Das eine Kuba ist das Kuba von Havanna und von Santiago und von den großen Städten, wo die Leute mit Touristen, Trinidad auch, wo die Leute viel mit Touristen in Kontakt kommen und sehr wohl sehen, was alles so geht. Da kommen die Touristen mit den Nike-Turnschuhen und, keine Ahnung, dem iPhone. Da merken die Leute natürlich, shit, uns geht's vielleicht nicht ganz so gut. Da sind die Leute absolut offen. Zumindest die, mit denen ich verkehrt bin, die haben ganz offen auf den Staat geschimpft und auch ohne viel Angst. Dann gibt es das zweite Kuba auf dem Land, wo die Leute solche Kontakte eigentlich nicht hatten, damals zumindest, und vollkommen glücklich leben. Ja.
Also ohne iPhone und ohne Nike.
Ohne iPhone und ohne Nike-Schuhe, und wo für die Revolution darin besteht, dass damals der schreckliche, schreckliche Diktator, der in den 60er Jahren ja quasi Kuba zu einem Bordell der Vereinigten Staaten umfunktioniert hat, wo die Reichen und Schönen und Mafiosis hinkamen, um Koksnutten und Rum und Strand und so zu haben, da kamen dann Che Guevara und Fidel Castro und haben diesem schrecklichen Diktator, der Leute gefoltert und umgebracht und verschwinden hat lassen, so dem die Macht entrissen und das Land gleichmäßig an alle Leute verteilt und dafür gesorgt, dass keiner mehr hungern muss, keiner mehr zu Tode gefoltert wird und alle mehr oder weniger gut über die Runden kommen. Und worauf ich raus will, ist, dass in den Städten die Unzufriedenheit damals ziemlich groß war, weil sie einfach ständig im Kontakt mit den Ausländern waren und gesehen haben, was man eigentlich alles haben könnte. Und auf dem Land die Zufriedenheit sehr groß war, weil sie sagen, hey, wir müssen keinen Hunger mehr leiden, wir haben eine Erziehung, die ist ja ziemlich gut.
Das Bildungsniveau in Kuba ist sehr gut.
Ja. Schon, die Leute sind echt belesen und reflektiert und können sich gut unterhalten, was in Südamerika überhaupt nicht selbstverständlich ist, weder belesen zu sein noch überhaupt lesen zu können. Ja. Tatsächlich ist es genau so, dass die Leute dann erst unglücklich werden, wenn sie merken, was man alles haben könnte. Und das war für mich der große Schock, als ich dann Kuba irgendwann wieder verlassen habe. Ich habe dann, wie gesagt, eine 2 Monate lange Reise durch zum größten Teil das Hinterland von Kuba hinter mich gebracht und dort auf dem Boden neben den Hühnern geschlafen. Und sehr, sehr, sehr viel im Zelt, einfach an Ständen übernachtet, weil ich mir keine Hotels leisten konnte. So. Und dann habe ich irgendwann, nachdem meine Zeit vorbei war, einen Flug gebucht nach Cancun in Mexiko. Und wer von euch schon mal in Mexiko, in Cancun vor allem war, weiß, was das für ein Moloch ist. Ich kann es echt nicht anders ausdrücken. Da kommen die Amis hin. Dort,
aber es ist ja,
da gibt es so große Hotels. Der ganze Strand von Cancun ist künstlich aufgeschüttet quasi, so ähnlich wie in Dubai, ja. Da steht ein Luxushotel neben dem anderen. Die Leute sind unfreundlich und fett. Und ich habe noch so irgendwie vor Augen, ich komme aus dem Flughafen raus und gehe dann irgendwie in eine Mall und sehe auf einmal so einen fetten Amerikaner vor mir in einem Rollstuhl vorbeifahren. Und ich glaube nicht, dass der gehbehindert war oder so, sondern der war einfach so unmäßig überkrass fett, dass der gar nicht mehr normal gehen konnte und saß deswegen im Rollstuhl. Und ich kam halt gerade aus Kuba, wo ich vorher noch Hühner in der Reihe mit Reis und Bohnen. Mega krasser Kultur, der krasseste Kulturschock, den ich bis jetzt hier mitgemacht habe. So Cancun, Mexiko, will ich auch so schnell nicht wieder hin. Aber das ist genau das Ding. So dieser Konsum, der ja zu so einem Scheiß führt.
Der Freisprecher auf PH 88.4 über Uni FM. Mexiko ist für Benno Schmidt im Gegensatz zu Kuba ein Kulturschock. Während seines Studiums führt ihn sein Weg über Spanien und Kuba nach Lateinamerika, immer auf der Suche nach der Masterarbeit und sich selbst. In Mexiko hält es ihn aber nicht allzu lang.
Nein, aber auf jeden Fall war ich dann in Mexiko und habe dann von dort aus mit dem Rucksack auf dem Rücken und dem Zelt auf dem Rücken und nach wie vor keiner Masterarbeit in der Tasche, die ich ja nicht in Kuba schreiben konnte, mir vorgenommen, jetzt halt einfach mal zu reisen, bis das Geld ausgeht und zu versuchen, was ich nebenbei so an interessanten Eindrücken für eine Masterarbeit finden könnte. Und ich wusste halt nach wie vor nicht, was ich machen will und wollte dann irgendwie über Entwicklungszusammenarbeit schreiben. Und dann bin ich gereist und bin, oh Gott, ich müsste jetzt lügen, ich glaube in 7 Monaten oder 8 Monaten oder so von Kuba über alle zentralamerikanischen Länder, also Mexiko, dann weiter nach Guatemala, dann, das muss ich schon überlegen, dann kam Honduras, dann kam El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, bis weiter nach Kolumbien gereist und habe halt so unterwegs mitgenommen, was ging, was die finanziellen Mittel hergegeben haben und habe immer mit dem Strand, am Strand mit dem Zelt gepennt und habe mir dann irgendwann unterwegs eine Hängematte gekauft und habe dann die Hängematte am Strand zwischen Palmen abgespannt. Das sind die schönsten Erinnerungen an meine Studienzeit, weil ich weder studiert habe natürlich, noch selbstverständlich nichts für die Masterarbeit getan habe. So, wer schreibt schon?
Die schönsten Erinnerungen an die Studienzeit, weil ich vorher nicht studiert habe. Aber es fehlte noch die Masterthesis.
Es fehlte noch die Masterarbeit.
Und da gab es ja dann wahrscheinlich mal dann doch irgendwann einen Knackpunkt.
Ja, tatsächlich, also ich bin dann, wie gesagt, 7 Monate lang oder so durch Zentralamerika gereist, habe eine großartige Zeit gehabt, natürlich überhaupt nichts getan, allein schon aufgrund von Strommangel, wenn du immer nur mit dem Zelt am Stand pennst, dann kannst du keinen Computer aufladen.
Da war dann noch nicht mal nur kein Internet, sondern auch noch kein Strom.
Gar nichts, aber habe unterwegs so ein paar Sachen gelesen und so ein paar Projekte besucht. Ich denke da ganz konkret zum Beispiel an so ein Projekt in Guatemala in dem Nebelwald, da habe ich dann oben so ein Entwicklungshilfeprojekt besucht und das hat mich total mitgenommen. Und dann wusste ich, okay, irgendwie wäre doch cool, wenn du mal in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten könntest. Da kannst du was Gutes tun, in Anführungszeichen, kannst exotische Länder bereisen, viel Kulturaustausch, kannst deine Sprachen nutzen und so. Und dann habe ich beschlossen, meine Masterarbeit über Entwicklungszusammenarbeit zu schreiben und bin nach einer ziemlich langen Odyssee in Kolumbien gestrandet, kann man schon so fast ausdrücken, ohne viel Geld, ohne eine wirkliche Idee, was ich tun sollte. Aber bin in Cartagena de Indias in Kolumbien gelandet und habe mich mega krass in die Stadt verliebt. Und kam dort an so einem schwülen Sommerabend, dort ist ja immer Sommer, gut, 35 Grad, Salsa-Rhythmen im Hintergrund und dann diese wunderschöne koloniale Altstadt direkt an den weißen Karibikstränden. Und ich dachte mir nur so, mein Gott, okay, hier ist es so schön, wie du bis jetzt noch nirgendwo irgendwas gesehen hast, da bleibst du jetzt einfach mal und schreibst deine scheiß Arbeit, weil die musst du ja auch noch schreiben. Und hab mir dann mit meiner damaligen Freundin, die ich unterwegs kennengelernt hatte, die habe ich in El Salvador beim Surfen kennengelernt und dann sind wir gemeinsam mit dem Rucksack weiter durch Zentralamerika gereist und haben uns dann in Cartagena niedergelassen. Und da habe ich dann meine Masterarbeit runtergeschrieben. Und das hat gut geklappt, weil ich dann endlich mal stationär an einem Ort war. Und es gab eine Bibliothek, die ich gefunden habe mit Air Conditioning. Und da konnte ich mich dann hinsetzen und konzentriert arbeiten und habe dann auch relativ zügig, ich glaube innerhalb von den 2 Monaten, die mir dann eben noch übrig waren bis Studienende, habe ich dann meine Masterarbeit geschrieben. Und da bin ich nicht wenig stolz drauf, mit Summa Cum Laude abgeschlossen, also Höchstnote, ja. Und habe die als erster Student an der Uni Valencia jemals über Skype vom Ausland aus verteidigt und saß dann, zu dem Zeitpunkt war ich dann bereits in Ecuador, war ich dann bereits weitergereist und habe die dann aus Ecuador, aus einer Hängematte verteidigt, buchstäblich, den Scherz wollte ich mir dann nicht nehmen lassen und habe dann die Masterarbeit sehr gut abgeschlossen. Ich habe geschrieben über Cultural Management in the German Development Corporation, also Kulturmanagement, das war ja auch mein Studiengang in der Deutschen Entwicklungshilfe und da gab es sehr interessante Projekte in Kolumbien zu der Zeit von der GEZ, heute GIZ, die dort...
Nicht Gebührenerhaltungszentrale.
Genau, sondern die deutsche, quasi die durchführende Agentur für das Bundesministerium, das sich um Entwicklungszusammenarbeit kümmert und diese Agentur führt in Kolumbien verschiedene Entwicklungshilfeprojekte durch, die über den ursprünglichen Ansatz, der da heißt, hier sind 10.000 Euro, wir bauen dir eine Schule und knallen da eine Klimaanlage rein, hinausgeht und kulturelle Projekte unterstützt.
Inwiefern?
Also zum Beispiel gibt es einen kolumbianischen Ex-Gangster aus Medellin, Pablo Escobar, so du kennst die ganzen Geschichten, der verwandelt Maschinengewehre in Gitarren und macht mit diesen Gitarren Musik in den Slums und mit den Kriminellen und versucht die von den Gewalt und Drogen und so weiter, von der Kriminalität hin durch Musikprojekte wieder in die Gesellschaft einzubinden. Mit
Waffen von Drogenbossen?
Ja. Und die schweißt er um, spannt da Saiten drauf und macht E-Gitarren draus. Total geil. Sowas zum Beispiel unterstützen die. Oder Frauen, die ihre Söhne verloren haben in den Drogenkämpfen, denen gibt er Kameras und macht dann Fotoausstellungen, wo die Frauen ihre Eindrücke durch Fotoausstellungen verarbeiten. So, also das sind jetzt alles ein bisschen plumpe Beispiele, aber du verstehst, dass man mit Geld von Entwicklungshilfe viel mehr machen kann, als einen Staudamm zu bauen und eine Schule neu zu tapezieren, sondern... Die Frage war insofern spannend, als diese Kulturprojekte natürlich schwierig zu evaluieren sind, was mich wieder so ein bisschen zu dem ursprünglichen Kuba-Projekt zurückbringt. Wie kannst du nachher sagen, okay, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert?
Das sind ja eher weiche Kriterien. Ja.
Ganz genau. So, und die Frage eben habe ich dann so ein bisschen mit reingebracht in die Arbeit und das ist entweder gut angekommen bei meinen Professoren oder ich habe die auf Englisch geschrieben, nicht auf Spanisch. Oder meine Professoren, die alle, glaube ich, kaum Englisch gesprochen haben, haben einfach die Arbeit nie gelesen und haben gesagt, naja, der Benno, der wird es schon gut gemacht haben, da hat er eine 1+.
Zu Gast im Freisprecher heute Benno Schmidt, Weltenbummler aus Bayern und Geschäftsführer eines in Berlin ansässigen Reiseunternehmens. Benno berichtet uns von seinen Studienreisen durch Südamerika. Mittlerweile ist in Kolumbien die Masterarbeit fertiggestellt. Doch wohin jetzt?
Heute beschäftigst du dich insbesondere mit den Galapagos-Inseln, schon beruflich bedingt. Sind ja ein Teil von Ecuador, wie wir schon erwähnt haben. Es sind die immer gleichen Fragen. Wie kam es dazu?
ist immer die gleiche Antwort, auf Umwegen. Ich war in Südamerika, habe die Arbeit, wie gesagt, dort fertig geschrieben und kam dann zurück nach Deutschland.
Und wusstest nicht, was du
machen
sollst.
Und wusste wieder nicht, was ich eigentlich mit mir anfangen sollte. Es ist halt echt so der... Und ich weiß auch nach wie vor nicht, was ich mit mir anfangen soll. Aber ich wusste, dass ich Italienisch gut kann, dass ich Spanisch gut kann, dass ich so ein bisschen rumgekommen bin und dass ich wohl irgendwie, ja, dass ich zumindest gerne reise. Und habe mich dann beworben bei verschiedenen Geschichten. Und ich hatte einen Master in der Tasche, genau. Und bin dann auf Umwegen im Tourismus gelandet. Also was ich eigentlich wollte, muss ich fairerweise schon auch sagen, ist in die Entwicklungsarbeit zu gehen. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen geschrieben an die GIZ. Was ich weiß, ist, dass ich so viele Bewerbungen geschrieben habe, dass ich irgendwann komplett das Glauben aufgehört habe, überhaupt noch einen halbwegs anständigen Job zu. Ich habe über 90 Bewerbungen geschrieben, bevor ich meinen ersten Job bekommen habe. Mhm. Zurück nach Deutschland zu kommen, war jetzt zwar nicht unbedingt mein Wunsch. Ich habe meine Bewerbungen hauptsächlich nach Asien geschrieben in der Zeit, weil ich was komplett Neues wollte und mich wieder ins kalte Wasser werfen wollte, auch sprachlich. Und wie es so oft ist im Leben, things manifest. Du gehst irgendwo hin und sagst so, ich kriege jetzt einen Job. Und sobald du nur eine konkrete Idee hast von dem, was du eigentlich willst, oder sobald du dir irgendwie ein halbwegs konkretes Ziel vor Augen setzt, wird es dann auch irgendwie. Und dann habe ich ziemlich schnell einen Job gefunden. Der war zwar total beschissen, aber es war immerhin ein Job in so einem Tech-Startup. Und den Job habe ich dann nach 6 Monaten wieder hingeschmissen und habe noch am selben Abend des Hinschmeißens über einen Kontakt davon gehört, dass die Firma Viventura, ein Südamerika-Reiseanbieter, hier in Berlin einen Job sucht, und habe am selben Abend nach dem Hinschmeißen des ersten Jobs noch die Bewerbung an Viventura geschrieben, weil ich mir dachte, verdammt, die suchen einen Marketingmanager, der Spanisch spricht, der viel rumgekommen ist, der gerne plappert, der irgendwie Südamerika, der einen Sinn für Design hat und so weiter. That's me.
Ja.
Habe die Bewerbung geschrieben und 2 Tage danach oder so war ich beim Gespräch. Es hat sofort gepasst, habe sofort den Vertrag unterschrieben und hatte innerhalb, glaube ich, von einer Woche oder so den nächsten Job. Ja, so eine Tür fällt zu und der Zugwind stößt die nächste auf.
Ja.
Genau.
Muss und dann habe ich Mut haben, die eine auch zuzuschmeißen.
Manchmal. Ja, manchmal muss man einfach den Mut haben. Das wurde mir in dem Fall einfacher gemacht, weil der Job so schrecklich war. Dass da die Tür ziemlich von selber zugefallen ist. Und dann bin ich hier in eben diesem Büro, in dem wir jetzt auch sitzen, angekommen und habe da als Marketingmanager für Viventura angefangen zu arbeiten und sehr schnell gemerkt, das gefällt mir so. Ich habe was mit einem Produkt zu tun, mit dem kann ich mich identifizieren. Und das sind im Fall von Viventura Gruppenreisen nach Südamerika, inzwischen auch Individualreisen, die kamen dann dazu. Aber nicht nur Reisen nach Südamerika, so Machu Picchu, Knips, Knips, Lima, Knips, Knips und dann einmal durch, sondern das sind verantwortliche Gruppenreisen. Von jeder Reise geht ein fester Bestandteil an Sozialprojekte. Die Sozialprojekte werden während der Reise besucht von den Leuten, sodass die auch sehen, wohin das Geld geht. Mhm. Die Reisen sind alle mindestens 14 Tage lang, einfach aus Umweltschutzgründen, damit man nicht so diesen Jet-Set-Tourismus unterstützt.
Ja, 4 Tage lang. Ich wollte gerade sagen, sanfter Tourismus.
Genau. Es ist,
ja, gut, ich meine, sanfter Tourismus. Das ist ein großes Schlagwort heute.
Ja, weißt du, sanfter Tourismus ist natürlich relativ, wenn du Leute zu Tausenden über den großen Teich nach Südamerika jettest. Da ist nicht so wahnsinnig.
Ja. Ja, klar.
Also allein mit den CO2-Emissionen, da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen.
Ja.
Tragen wir natürlich auch zur Zerstörung unserer Umwelt bei. Aber immerhin haben wir Sozialprojekte mit dabei, wir bieten den Leuten die Möglichkeit zu kompensieren, wir kompensieren auch selber Reisen und mich hat einfach der Kulturaustausch, der da stattfindet, sehr interessiert und das Marketing drumherum und ja, halt einfach auch ein Produkt zu haben, das sexy ist, weißt du? Es gibt Leute, die arbeiten für einen Bohrmaschinenhersteller, so, keine Ahnung, könnte ich vielleicht weniger als Reisen nach Südamerika zu verkaufen. Irgendwann ist halt dann trotzdem die Kurve so flach, dass ich dann zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, du, hör zu, wie sieht's aus? Ich will mich irgendwie weiterentwickeln. Ich habe nicht das Gefühl, hier noch so viel wuppen zu können. Entweder ich verlasse jetzt die Firma und suche mir was komplett Neues oder ihr bietet mir irgendwie die Möglichkeit, innerhalb dieser Firma meine Lernkurve wieder nach oben zu treiben, weil das ist das, was ich für mich will, ist Lernen. Und dann ja, hat mein Chef tatsächlich die Idee gehabt mit Kreuzfahrten nach Galapagos und hat gemeint, du Benno, da habe ich so eine Idee im Hinterkopf.
Galapatours.com.
Ja. Gleich mal besuchen. Das Land in Südamerika meines Herzens ist nach wie vor Kolumbien.
Kolumbien, ja.
Ja. In Südamerika gibt's wie vereinfache ich das? Es gibt im Endeffekt zweierlei Schlagmensch. Oh Gott, das klingt jetzt schon ganz. Jetzt begebe ich mich in gefährliche Gewässer. Aber es gibt grundsätzlich die Leute, die an der Küste wohnen und die sind sehr, ja, sehr, sehr open-minded und Ich drücke es jetzt mal ein bisschen platt aus, aber während in Kolumbien zu Salsa-Rhythmen sexy auf der Straße getanzt wird, wird in den Anden auf 4000 Meter in Bolivien sind die Leute halt sehr, sehr eher zurückgezogen, eher still, kommen jetzt nicht sofort mit dir ins Gespräch an der Ampel und sind deswegen überhaupt nicht schlechtere oder uninteressantere Leute. Also sind halt einfach nur ein anderer Schlag Mensch,
nicht wert,
der mir persönlich nicht ganz so sehr liegt, wie jetzt die Leute in Kolumbien zum Beispiel, weil ich tanze halt gerne Salsa auf der Straße und drehe Leute auf der Ampel an. So. Ecuador liegt so ein bisschen zwischendrin. Die Galapagos-Inseln sind natürlich total auf der Küsten-Party- und Open-Minded-Seite. Ja. Aber es gibt halt in Ecuador auch sehr viele andine Gegenden, wo es kälter ist und wo dementsprechend die Leute auch ein bisschen...
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie in Europa, die Finnen versus die Italiener.
Und jetzt lebst du halbjährig in Berlin und halbjährig auf den
Galapagos-Inseln? Nicht ganz. Also ich lebe
so
viel
schön.
Mehr in Berlin, als mir eigentlich lieb wäre. Am liebsten würde ich gar keinen Wohnsitz haben, sondern nur mit dem Rucksack auf dem Rücken durch die Welt ziehen als digitale Nomade und arbeiten, wo mir gerade lustig ist.
Rucksack, Laptop drin,
ja, und genau.
Mobiles Internet.
Fertig. Ja, das habe ich ja lang genug schon gemacht. Und das wäre für mich eigentlich so der Traum. Aber der geht gerade nicht so, weil meine Freundin hier in Berlin einen Job hat.
Nochmal kurz zu den Galapagos-Inseln. Es ist ja eine wahnsinnig faszinierende Flora, Fauna und so weiter. Und da kommt ja gerade auch Ökologie ganz krass ins Spiel. Also ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert darüber, dass einerseits es schön ist, dass ein Bewusstsein geweckt wird für die Naturschönheit dieser Inseln. Andererseits es halt total schwer ist, im Bereich Tourismus dieser Balance zu halten, dass das Ganze nicht zu zerstörerisch wird. Inwieweit legt ihr da ein Augenmerk drauf? Inwieweit könnt ihr das überhaupt in eure Arbeit einfließen lassen?
Also die Galapagos-Inseln, sagst du ja ganz zu Recht, sind wirklich einmaliges Beispiel für endemische Spezies. Die gibt's, also endemisch heißt, es gibt Spezies, die gibt es nur dort.
Ja, Darwin-Finken.
Darwin-Finken, ganz viele von den Riesenschildkröten. Keine Ahnung, Flightless Cormorant, diese Cormorants, die nicht mehr fliegen. Also es gibt
10.000 Blaufußtölpel.
Die gibt es allerdings auch woanders.
Ja,
aber es gibt einen ganzen Haufen Spezies, die existieren nur dort in dieser Form und deswegen ist es pristine, sagt man auf Englisch. Ja. Also es ist wirklich einzigartig. Der ecuadorianische Staat lässt pro Jahr angeblich 200.000 Leute nur auf die Galapagos-Inseln.
Angeblich.
Ja. Letztes Jahr, glaube ich, waren es 280.000 oder so. Also es ist alles ein bisschen Augenwischerei. Und wie jede Destination, die touristisch besucht wird, ist natürlich auch auf den Galapagos-Inseln der Müll vorhanden, der mit den Touristen einhergeht. Die CO2-Ausstöße, die Luftverschmutzung und so weiter. Das gibt es natürlich alles und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht so.
Ich habe gelesen, dass es da ganz krasse Verhaltensmaßregeln auch gibt.
Ja.
Also beispielsweise irgendwie, du darfst noch nicht mal rauchen auf der Insel.
Das ist schon auch wahr. Also es ist auf der einen Seite, will ich ganz klar sagen, ist es natürlich so, sobald du Touristen auf einen Inselarchipel schleifst und noch dazu mehr, als du dir eigentlich vornimmst, machst du unweigerlich was kaputt. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite sind die Galapagos-Inseln sowas Einzigartiges, dass es eigentlich ein Verbrechen wäre, das nicht der Menschheit zu zeigen, weil es einfach so mega geil ist. Das heißt, du willst es machen, aber auf eine verantwortliche Art und Weise. Und da muss ich schon sagen, dass es relativ gut läuft auf den
Inseln. Das ist der Spagat, den man schaffen
muss. Das ist der Spagat. Und der Spagat wird nicht immer gut durchgeführt, aber man bemüht sich aufrichtig und es ist eines der ältesten Reservoirs für Marine Life.
Ja.
Aufgrund der Geschichte mit Darwin, die wir alle kennen, der dorthin kam, seine Evolution of Species und so weiter geschrieben hat, sind die Galapagos ein großer Name und sind sehr früh bereits als ein Naturschutzgebiet erklärt worden. Dort darf überhaupt nicht gefischt werden. Man darf die Inseln, wie du schon erwähnt hast, auf denen darf man nicht rauchen. Es gibt ein paar Inseln, da darf man natürlich auch rauchen und da gibt es Städte und so, aber diese Städte sind total mini und da gibt es dann zwar auch Hotels, aber es ist wirklich alles sehr, sehr klein. Und 99% dieses Archipels sind Naturschutzgebiet und dürfen nur, und hier wird es interessant,
nur mit Guides
besucht werden, ganz genau. Und weil das ganze Ding so groß ist, die Galapagos-Inseln, kannst du halt von einem Hotel-based Trip, also von einem Hotel aus mit so Tagesausflügen, nur einen kleinen Bruchteil im Zentrum des Archipels besuchen, weil diese Tagesausflüge halt mit Lanchas, mit so schnellen Schiffen irgendwo hinfahren und dann kommst du nur auf die ausgelatschten Touri-Pfade, die alle Leute besuchen.
Klar, du musst halt auch mal ein Stück von deinem Hotel weg.
Ganz genau. Und hier ist, wo die Kreuzfahrten und wo Galapagos ins Spiel kommt, die nämlich wirklich, und das sage ich jetzt aus voller Überzeugung und nicht, weil es mein Geschäft ist, aber die wirklich beste Methode, die Galapagos-Inseln kennenzulernen und zu besuchen, ist mit einer kleinen Kreuzfahrt. Und das sind, wenn ich jetzt sage Kreuzfahrt, dann sind es keine Schiffe für 100 Personen, keine Schiffe für 100.000 Personen, sondern das größte Schiff hat 100 Personen und die allermeisten sind so um die 16 Passagiere.
Ja, viel gelernt, viel erfahren.
Ich glaube ganz grundsätzlich, wenn du tust, was du gerne machst, dann wirst du gut mit dem, was du machst. Und wenn du gut bist mit dem, was du machst, dann wirst du eventuell auch damit die Brötchen verdienen, die dich über Wasser halten. Also tu einfach das, was du gerne machst und du kommst über die Runden.
Ja, es ist vielleicht,
also, alles, was ich richtig deswegen
finde ich deine Lebensgeschichte jetzt auch so hochspannend, weil es auch so ein bisschen zeigt mit dieser Verbissenheit, dieses, du brauchst jetzt diese Zielvorstellung, dann studierst du das, was dich dahin bringt oder machst den Abschluss und dann bist du da und dann hast du das, was du willst. Das ist ja, das ist ein sehr traditionelles Denken. Ja. Das ist ja, aber es gilt immer noch sehr, sehr vielen Menschen als extrem erstrebenswert. Dieses Eingleisige, ganz strikt und dieses Fokussierte, dieses Scheuklappen auf ein Ziel hin und so weiter. Dabei kann man vielleicht einfach auch sehr glücklich werden, wenn man, so wie du anfangs, eigentlich an jedem Wegpunkt, wo man war, an jeder Weichenstellung sagt, puh, eigentlich weiß ich es nicht, aber ich gehe jetzt halt mal da lang, weil das sieht es nett aus.
Das ist was total Wichtiges, was du anspringst. Und das ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, schau mal, ich sag mal so, meine Schwester ist Musikerin, die studiert Geige. Die wusste, seit sie 5 Jahre ist, buchstäblich, wusste die, ich will Geige spielen. Und die war damals noch
eine sehr glückliche Situation.
Die ist mega glücklich und ich bin so neidisch und so eifersüchtig auf die teilweise, weil die genau weiß, was sie will. Und ich eier immer noch irgendwie so durchs Leben und meine einzige Zielvorstellung ist irgendwie den geilsten Strand oder den besten Cocktail, also so lauter Mist. Meine Schwester weiß, sie will Geige spielen und nur das in ihrem Leben. Und
auf einem wahnsinnigen Niveau, das man dann erreichen muss und da entsprechend auch viel investiert.
Ja, aber sie hat so ihre eine ganz große Leidenschaft und macht das. Und ich habe letztens mit ihr telefoniert und da meinte sie so, Benno, ich bin so glücklich, weil ich weiß, ich tue das. Sie spielt inzwischen im recht guten Orchester, einem A-Orchester in Dortmund, an der Oper. Und die sind auch gleichzeitig Philharmonie und da machen sie halt so wirklich hochqualitative Musik. Und sie sagt, Benno, das ist für mich der absolute Lebenstraum. Ich tue das, was ich die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang schon machen wollte und das auf einem hohen Niveau. Total gut. Ja, insofern ist das sehr relativ, weißt du, die einen eiern durchs Leben, wie wir zwei. Und es gibt andere Leute, die wissen ganz genau, was sie tun wollen und haben dann eine ganz stringente Zielführung bis dorthin. Ja. Ich glaube, das ist beides total valide.
Benno, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen und so richtig schön aus deiner Zeit zu erzählen aus Südamerika und von deiner derzeitigen Tätigkeit. Willst du uns noch was auf den Weg geben?
Nee, überhaupt nicht. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Jetzt mal abgesehen davon, dass es cool ist, dich nach 15 Jahren wiederzusehen, ist es auch total interessant, mal so die Sachen Revue passieren zu lassen. Und sich so
ein bisschen, war für dich jetzt vielleicht auch so ein bisschen
nochmal
Tagebuch rausholen.
Ist für mich auch ein Film gewesen irgendwie.
Schön, dass du uns an dem Film hast teilhaben lassen.
Sehr
danke
gerne.
Dir.
Sehr gerne.
Das war der Freisprecher auf PH 88.4 mit Benno Schmidt, der uns von seinen Reisen durch Lateinamerika berichtet hat. Auf diesen Reisen fand Benno letztlich nicht nur die Masterthesis und den Weg ins Reisebusiness, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass nicht immer ein Plan dazu gehört, um glücklich zu werden. Am Mikrofon war Thomas Darscheid. Vielen Dank fürs Zuhören.